Es folgt eine kurze Werbeeinschaltung von unserem Partner Gastronove. Personalmangel und Fluktuation, sinkende Ausbildungsgrade, neue gesetzliche Anforderungen und Kostendruck, dass die Branche seit Jahren gebeutelt ist, ist ja kein Geheimnis. Es gibt viele Dinge, über die man sich den Kopf zerbrechen kann, genügend Probleme, die einem schlaflose Nächte bereiten. Da sehnen sich wohl die meisten nach besseren Zeiten, nach Hoffnung, nach Perspektiven auch. Und genau hier setzt Gastronove mit seinen 15 Jahren Erfahrung als Pionier in der Digitalisierung der Gastronomie und Hotelgastronomie an und bietet eine wirklich sehr umfangreiche und perfekt ineinandergreifende Lösung zur Digitalisierung von Gastronomieprozessen an. Vom Gästeservice vor Ort über das Außerhausgeschäft, die Warenwirtschaft inklusive Kalkulation und Einkauf bis hin zu Marketing- und Kundenbindungsmaßnahmen, alles aus einer Hand. Dieser voll vernetzte Ansatz ist einzigartig am Markt. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Rebecca Kloppert.
Und es geht dann eigentlich aber auch so 5 Stunden. Das heißt, wir servieren nicht nur Essen und Getränke, sondern wir reden über die Kunst im alpinen Raum, die ganze Kultur im alpinen Raum oder halt, es gibt immer eine Thematik dazu. Im letzten Winter hatten wir zum Beispiel Texturen der Alpen. Da haben wir einfach die verschiedenen Texturen, die Elemente vorgestellt, die im alpinen Raum eigentlich da sind. Das heißt, wir haben mit dem Ältesten angefangen, mit dem Gestein und haben dann zum Starten mit dem Focaccia verschiedene Cremen hergestellt mit Gesteinsmehl drin. Oder beim Hauptgang haben wir die Lärche integriert, wo man dann eigentlich den Geschmack der Lärche auf dem Teller hat.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Wir haben heute endlich einmal einen Gast aus der Schweiz. Zeit wurde es auch. Und was für einen, beziehungsweise was für eine, sie kurz vorzustellen, ist eigentlich gar nicht so einfach. Dafür umso beeindruckender und irgendwie auch spektakulärer, muss man sagen. Naturküche nennt sie das, was sie macht. Naturköchin nennen sie die, die über sie schreiben oder sprechen. Das kann jetzt natürlich viel heißen. Bei ihr ist das aber wirklich wörtlich zu nehmen. Sie macht das, wovon irgendwie auch so viele Spitzenköche, würde ich behaupten, insgeheim träumen. Sie kombiniert Landwirtschaft mit Spitzengastronomie und zwar ziemlich radikal und konsequent. Im idyllischen Graubünden, genau gesagt im beschaulichen Örtchen Lohn in der Schweiz, führt sie den Biohof Taratsch, einen Bio-Bergbetrieb auf über 1600 Metern. Zwischen Landwirtschaft und Gastronomie findet da ein ziemlich einmaliger Kreislauf statt. Der findet dann auch seinen Höhepunkt in einem Konzept, das sie Esswahrnehmung nennt. Was bedeutet das genau und warum ist sie, anstatt in die Welt hinauszuziehen, zurück in ihr kleines Heimatdorf, in dem, wenn ich jetzt richtig informiert bin, gerade mal 50 Menschen leben? Und wie zukunftsträchtig ist so ein ganzheitliches Konzept wie das Ihre irgendwie auch für die Gastronomie jenseits dieses kleinen Dorfes? Ich freue mich wirklich sehr, dass sie mein heutiger Gast ist. Sie wird übrigens auch auf der Rolling Pin Convention in Graz am 22. und 23. Mai sein. Nur zur Info, so jetzt aber in diesem Sinne herzlich willkommen, Rebecca Kloppert.
Ja, hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Merci.
Ja, schön, dass wir da jetzt auch einmal eine Schaltung in die Schweiz haben.
Es ist zwar ist nicht das eher selten.
Ja, also irgendwie, ich finde es erstaunlich selten. Es ist jetzt auch nicht die wichtigste Frage, aber es würde mich trotzdem interessieren, nachdem hier in Österreich das Aprilwetter verrückt spielt. Wie schaut es auf 1600 Metern aus bei euch? Habt ihr Schnee oder ist Hochsommer?
Also gestern hatten wir endlich mal wieder schönes Wetter und die letzten 10 Tage davor war wirklich, hat es geschneit permanent. der Schnee ist nicht liegen geblieben, aber es hat halt schon so die Stimmung vom Winter, war vermutlich während der ganzen Wintersaison nicht ganz so krass vorhanden wie die letzten 10 Tage.
Ja, ja.
Genau.
Ist eigentlich so ein launenhaftes Aprilwetter, beziehungsweise generell so ein launenhaftes Übergangswetter zwischen den Saisonen für eine Köchin, die so abhängig ist von der Natur und so tief mit der Natur arbeitet, kann das nicht, ehrlich gesagt, jetzt unter uns ein bisschen nervig sein auch, weil wie plant man da, wie geht man die Sache an?
Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt schon gerade ein bisschen schwierig, weil wir sind jetzt gerade in unserer Phase, dass wir das neue Menü kreieren. Das heißt, wir haben da immer eine Phase, in der wir eigentlich alles zusammenstellen und dann unser Tasting haben. Und durch das, dass wir jetzt eigentlich 2 Wochen lang wie einen Stillstand hatten, ist es natürlich, ist gar nichts gewachsen. Also es ist jetzt fast wie ein bisschen ein richtig krass auf die Suche gehen, wo findet man jetzt mal schon mal eine Handvoll Kräuter und Wildpflanzen, die wir schon mal für unser Tasting verwenden können, weil ich denke, sobald es dann wirklich warm wird, geht es enorm schnell, weil es ist jetzt schön.
Dann geht's schnell.
Es hat schön geregnet, es hat geschneit, der Schnee ist aber auch wieder schön in den Boden gesickert. Also da kommt jetzt relativ rasch mal was, aber jetzt für unser Tasting ist es schon eine Suche. Aber irgendwie finde ich es auch schön, weil man sich dann auch jedes Jahr, jeden Frühling auch wieder bewusst wird, was es eigentlich heißt, wenn das alles wieder aus dem Boden rauskommt und die neuen Knospen an den Bäumen wachsen. Und halt so hat man noch viel mehr die Aufmerksamkeit, weil man halt nicht überall gleich schon alles findet, sondern weil man sich's genau angucken muss. Was ist jetzt das für ein Baum? Ist das jetzt eine Eberesche? Sind das genau die Knospen, die ich haben möchte? Oder haben wir hier schon genug frische Brennnesseln oder guten Heinrich und so weiter? Und ich finde es eigentlich, es hält die Spannung aufrecht, sagen wir es mal so.
Ja, ja. Aber es ist auch ein ganz gutes Stichwort, finde ich, ein bisschen kurz zu erklären, das Konzept, weil ist, glaube ich, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt gerade nicht zu 100% klar, wie es jetzt genau aufgebaut ist bei dir. Wie oft gibt es dieses Menü für wie viele Leute? Ich glaube 18 Leute oder 16, genau, 16 Sitzplätze. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, so dass man ein bisschen den Rahmen hat und versteht, wie du dann innerhalb dieses Rahmens so agierst.
Also das Schöne daran finde ich ja, dass man auch bei uns erstmal muss so ein bisschen überlegen muss, was ist denn das jetzt genau? Also ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Ja, genau. Man muss erstmal so ein bisschen überlegen und das ist ja das Spannende daran. Man setzt sich dann automatisch schon ein bisschen mehr damit auseinander als mit einem normalen Restaurant. Und wir sind auch kein Restaurant, wir sind eigentlich nur ein Eventlokal. Wir haben unser 9-Gang-Menü mit 18 Sitzplätzen in der alten Werkstatt von meinem Papa auf dem Hof. Und die Werkstatt war irgendwann zu klein und zu eng und deswegen hat er eine größere gekriegt und so ist der Raum eigentlich frei geworden. Mittlerweile haben wir eine schöne Terrasse. Wir kochen sehr viel draußen auf dem Feuer, weil wir drinnen gar keinen Platz haben für eine richtige Cooking Station. Und so ist es eigentlich entstanden aus dem ganz Kleinen. Also meine Mutter hat vor 12 Jahren ein Café draus gemacht. Café Fortuna hat es geheißen. Und sie hat einfach mega lecker Kuchen gebacken, feine Brote gemacht, lecker Kaffee. Und irgendwann, vor rund 6 Jahren, habe ich gesagt, hey Leute, ich habe da so eine Idee. Ich möchte gerne viel besser und näher wissen, woher die Produkte kommen, die ich in der Küche verwende. Weil ich finde, die Ehrlichkeit auf dem Teller ist mir sehr wichtig. Und dass wir den Gästen auch ehrlich sagen können, woher es kommt, wie es angebaut wird, warum wir das bei uns auf dem Teller haben. Das hat mir extrem gefehlt in der Gastronomie generell. Es ist sehr anonym. Die meisten Köche haben nicht allzu viel Ahnung, wann überhaupt was Saison hat. Die wenigsten waren irgendwann mal im Schlachtbetrieb und dadurch, dass ich halt auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, hat mich das halt schon immer begleitet und somit auch nachträglich mir interessiert.
Und dann und ist dieser es Bauernhof, bisschen, wenn ich da richtig informiert bin, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber dieser Bauernhof, der ist ja neben der Werkstatt, richtig? Also das ist eigentlich...
Genau, das ist gleich so 3 Meter nebenan.
Ja, also alles, das ist alles das elterliche Anwesen, wo du auch aufgewachsen bist und wo du jetzt wieder bist. So, okay, ja.
Genau. Und dazu muss man sagen, ich bin nicht zurückgekommen, weil ich Heimweh hatte oder irgendwie so, sondern wirklich aus dem Wunsch heraus, die Philosophie hier so aufzubauen, wie es aus mir so ein bisschen raussprudelt, also was mir so wichtig ist und dass man eigentlich das Grundkonzept aufbauen kann. Und so ist das immer ein bisschen größer geworden. Mittlerweile sind wir bei einem 9-Gang-Menü, wo man auswählen kann, ob man mit oder ohne Alkohol oder gemischt möchte, als Begleitung dazu trinken. Und es kommen alle um die gleiche Uhrzeit. Das heißt, alle sind um 12.30 Uhr bei uns.
Mhm. Und 12.30 Uhr für alle Nicht-Schweizer, ja.
Ja, genau. Manchmal drückt es durch. Ja. Und es geht dann eigentlich aber auch so 5 Stunden. Das heißt, wir servieren nicht nur Essen und Getränke, sondern wir reden über die Kunst im alpinen Raum, die ganze Kultur im alpinen Raum oder halt, es gibt immer eine Thematik dazu. Im letzten Winter hatten wir zum Beispiel Texturen der Alpen. Da haben wir einfach die verschiedenen Texturen, die Elemente vorgestellt, die im alpinen Raum eigentlich da sind. Das heißt, wir haben mit dem Ältesten angefangen, mit dem Gestein, und haben dann zum Starten mit dem Focaccia verschiedene Cremen hergestellt mit Gesteinsmehl drin. Oder beim Hauptgang haben wir die Lärche integriert, wo man dann eigentlich den Geschmack der Lärche auf dem Teller hat. Und so wird das eigentlich immer integriert. Oder wir haben den Waldboden gekocht. Und da ist eigentlich die Idee, eine Art Vorstellung, Theater in dem Sinn, mit Kulinarik zu verbinden. Also es ist eigentlich Kunst, Kulinarik und Kultur, die eigentlich vereint wird. Und das Schöne ist, dass man nicht nur mit einem vollen Bauch, sondern auch mit einem vollen Kopf, also mit viel Informationen wieder bei uns aus dem Haus geht und dass man sich darüber nachträglich auch immer noch Gedanken machen kann. Also es geht mir nicht darum zu sagen, hey, ihr sollt nur noch lokal essen, weil wir kochen nur mit Produkten aus dem alpinen Raum. Das heißt, keine wilden Gewürze, also keine Gewürze aus fernen Ländern, also Pfeffer, Zimt, Nelken und so weiter. Aber auch,
du verzichtest wirklich auf den Pfeffer, ja?
Wirklich alles. Genau. Das ist schon seit vielen Jahren. Und keine Schokolade, kein Kaffee am Schluss, gibt's alles nicht. Ja. Und das Spannende ist, dass man sich dadurch, wie auch du jetzt schon so gemerkt hast, so, was ist denn das genau? Überlegt man sich auch währenddessen oder auch am Tag darauf so, was war denn das jetzt genau? Also was habe ich jetzt hier alles erlebt? Und das macht es dann so, das macht es dann so, wie man so schön sagt, so nachhaltig. Also man denkt nachträglich noch drüber nach und das ist eigentlich das Schöne dran. Oh, ich habe da jetzt Wildpflanzen gegessen. Was war denn das nochmal, wenn ich das nächste Mal wandern gehe? Oder nur schon draußen rumlauf, dann siehst du etwas, was du wiedererkennst und so hat sich das in deinem Neokortex verknüpft und so bleibt es eigentlich auch länger erhalten. Und ich denke, da ist es mir schon wichtig, ein gewisses Bewusstsein auch aufzubauen. Was passiert eigentlich? Was essen wir? Was essen wir im alpinen Raum? Warum essen wir das? Was hat das für kulturelle Hintergründe? Und da einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Deswegen ist es nicht nur Essen, sondern halt wirklich so das Gesamtkonzept. Und der Hof ist ganz wichtig, um die Symbiose zu schaffen. Also wir haben nicht nur Produkte vom eigenen Hof, sondern auch von befreundeten Produzentinnen und Produzenten, aber wirklich alles aus den Alpen. Wir könnten da ja von Slowenien bis auf Südfrankreich gehen. Soweit haben wir es aber noch nicht geschafft. Also wir haben jetzt vielleicht 0,5% Produkte, die wir aus den Alpen zum Beispiel von Italien haben.
Ja, also erstaunlich wenig, also 0,5%.
Ja, wirklich wenig. Gesagt. Also es ist so, es geht mir auch nicht darum zu sagen, hey, wir machen 0 Kilometers. Das ist, also ich weiß nicht, ich habe noch keinen Betrieb gefunden, wo das dann wirklich zu 100% umsetzen kann, weil dann müsstest du gleich neben einer Salzmine sitzen, Saline.
Ja,
Ja. Und du müsstest nebendran auch gerade noch jemanden haben, der dir das Öl presst und so weiter. Also das ist ja. So. Ja. Deswegen haben wir gesagt, der alpine Raum ist ja eigentlich auch ein Kulturgut und deswegen arbeiten wir damit. Und das ist super spannend.
Weintechnisch auch eher auf alpinen Raum beschränkt, genau. Oder bricht man das da auf? Okay, also Italien, da sind wir Frankreich. Auch,
genau, eigentlich alle Länder, wo Schweiz mit dem alpinen Raum in Verbindung sind. Genau. Und alkoholfrei ist für uns auch eine große Geschichte, weil wir wollen nicht, dass die Leute, wo keine Lust auf Alkohol haben oder halt nur wenig, dass die dann nicht vor einer uninspirierten Apfelschorle sitzen.
Ja. Ja.
Und quasi dann nichts Spannendes im Glas haben. Das ist eigentlich auch ein schönes Zusatzkonzept, wo man gerade in unserer Region noch nicht so kennt. Und das ist schon schön.
Ja, ja, also ich glaube, es gibt noch keine Region, die in Sachen alkoholfreie Getränkebegleitung schon richtig viel auf die Beine gestellt hat. Ich meine, sicher, es gibt Städte wie Berlin oder so, wo es schon im Kommen ist, aber da ist, glaube ich, überall noch extrem viel Luft nach oben. Auch eben was diese alkoholfreie Getränkebegleitung angeht, seid ihr auch da so auf Kreationen des alpinen Raums aus?
Genau, also auch da, okay. Nur Produkte vom alpinen Raum, also das heißt verschiedenste Blüten, Geschmäcker, Gewürze, eben wir arbeiten halt viel mit verschiedenen Hölzern und es ist immer spannend, wenn die Leute sagen, ja, hä, du kochst mit Holzrinde oder Bast, was ist denn das genau? Und dann kannst du den Leuten klären, hey, das ist eigentlich nichts anderes als Zimt.
Ja, okay.
Braucht ihr ja auch in der Küche.
Ja, ja.
Und das Spannende ist ja, dass man dann einfach sagen kann, hey, das ist der Geschmack von hier und so kann man eigentlich das Ganze auch ein bisschen ummünzen.
Ja. Ja.
Einfach, weil es spannend ist, auch das wahrzunehmen, dass wir hier eigentlich auch unglaublich viel schöne Geschmäcker eigentlich vorhanden haben.
Ja. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, wenn man dir zuhört, man merkt ein ganz klein wenig so diesen extrem Erd- und naturverbundenen Zugang, den ich jetzt persönlich zum ersten Mal entdeckt hatte bei deinem früheren, ich weiß nicht, Mentor, wenn man ihn so nennen kann, den Stefan Wiesner. Ist vielleicht jetzt auch ein Zufall. Ich habe gerade vor einem halben Jahr eine längere Geschichte mit ihm gemacht und dadurch erst das mal so richtig kennengelernt, wie er da vorgeht. Ich finde ab und zu eben, gerade wenn du so diese Erden-Thematik und sowas anschneidest, scheint das noch so ein bisschen durch. Wie relevant war diese Station für dich und überhaupt, wie dann so ein bisschen als breitere Frage auch, wie hat sich bei deinem Werdegang dieser Zugang auch ergeben, also dieser radikal Terroir geprägte Zugang?
Also zur ersten Frage, Stefan hat mich schon auch sehr geprägt, weil ich war ja doch 6 Jahre bei ihm, also sehr lange für eine Kochstelle, sage ich jetzt mal. Also man bleibt ja meistens nicht so lange.
Ja. Du warst dann zuletzt auch Küchenchefin, richtig? Bei ihm?
Ja, also ich habe dann genau noch die Ausbildung gemacht und so und war dann halt am Schluss Küchenchefin. Aber was so für mich ganz wichtig war, grundsätzlich, dass er ist ein Künstler. Total. Er ist Alchemist, er ist ein Mystiker und er ist eigentlich gar nicht so fest direkt der Koch selber, sondern eigentlich so vieles drumherum, was das ganze Konzept so spannend macht. Und das war für mich, ich habe mich sehr wohl gefühlt, wir haben uns absolut grandios verstanden. Ich konnte das richtig gut aufnehmen, weil das genau auch meine Wellenlänge war. Es hat mich so eher interessiert, wie das Ganze funktioniert. Keine Ahnung, zum Beispiel mit Paracelsius, was der so erzählt hat, dass wir das Ganze halt auch ein bisschen in diese out-of-the-box sind, oder? Man redet ja immer, ja, über den Tellerrand schauen und so, ja, bei was denn? Und Stefan geht da halt einfach in ein Universum rein und nicht einfach nur über den Tellerrand. Und das hat mich sehr interessiert und finde ich auch bis heute noch, also für mich ist er einer der spannendsten Köche, den ich je kennengelernt habe. Und ich denke, das Problem bei ihm ist, dass die wenigsten Leute wirklich verstehen, was er eigentlich aussagen will. Also ich denke, da habe ich mit ihm auch schon drüber geredet. Ich glaube, er ist einfach ein Typ, den versteht man erst in 50 Jahren. Mhm. Weil es so komplex ist und für mich aber so spannend. Und ich denke, dass die Idee natürlich in mir gewachsen ist, dass das mitzunehmen und vielleicht ein bisschen more accessible for more people umzusetzen.
Ja,
dass man es vielleicht auch ein bisschen noch ein bisschen im anderen Sinn versteht. Was für mich aber jetzt im Verhältnis wichtiger ist, er ist ja wirklich so sehr weltoffen, auch mit Gewürzen und so, sehr interessiert, was haben wir denn für indische Gewürze? Und dank ihm habe ich auch sehr viel kennengelernt und kann dadurch eigentlich wieder adaptieren, was haben wir denn hier und wie schmeckt das denn ganz woanders? Ja. Und das ist eigentlich extrem interessant. Aber ich denke, von ihm habe ich vor allem die Philosophie und den Mut, noch viel weiter zu gehen, eigentlich mitbekommen.
Also wirklich dieses wirkliche über den Tellerrand schauen.
Ja, genau. Also im Prinzip über, halt einfach in andere Universen einzutauchen. Wir haben da Menüs gekocht, wie zum Beispiel eben die Planeten, den mystischen Akkord. Wir haben dann Künstler mit reingenommen, wie zum Beispiel Boys haben wir dann gekocht oder drei Giger und so weiter. Oder halt auch eben Paracelsius. Wir haben Parfüms nachgekocht, also mit den Grundgeschmäckern. Und es war so spannend, weil ich dann eigentlich als Köchin so viel mehr gelernt habe in der Zeit. Also so Techniken und so waren überhaupt nicht im Zentrum. Wir haben sehr basic in dem Sinn etwas umgesetzt, aber die ganze Philosophie dahinter war so huge, dass das einfach zum Denken anregt. Und das ist das Spannende dran. Es geht nicht nur darum, was ist jetzt das Verrückteste, was man auf den Teller bringt, sondern wie verrückt kann es denn sein, der Gedanke, warum das auf dem Teller liegt. Und das ist eigentlich für mich das A und O, wo ich hier auch umsetzen möchte.
Ja, ja. Aber vielleicht können wir da auch noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Wie bist du überhaupt bei ihm gelandet, beziehungsweise wie hat das begonnen, dass du Köchin werden wolltest?
Ja, das ist so eine Geschichte, wo ich bestimmt schon 100 Mal erzählt habe. Also ich habe eigentlich sehr früh, meine Mutter hat so gut gekocht, ich habe einfach gern gegessen und Essen ist für mich einfach das Größte. Sie hat mir auch sehr viel beigebracht. Ich habe sehr viel schon sehr früh gekocht und das ist mir nie langweilig geworden. Eigentlich sonst alles, was ich irgendwie mal gemacht habe, ist irgendwann langweilig geworden und alles, was mit Lebensmitteln und mit Essen und mit Kochen zu tun hat, das meine älteste und längste und treueste Beziehung, würde ich mal so sagen. Weil es einfach in mir immer wieder Freude auslöst. Und ich habe dann die Lehre gemacht in Bern, auch bei einem Koch, wo damals für seine Zeit sehr futuristisch war. Also auch, man nennt ihn der Rüteroski.
Ja.
Und in der Schweiz kennt man ihn. Und schon auch eine Koryphäe halt mit Pflanzen zu kochen, also mit dem Garten das zu kombinieren oder auch eben in der Wildnis was zu sammeln. Und das war ja dann in dieser Zeit dann eher noch schon eigentlich so ein Trendsetting in dem Sinn. Also der hat dann da schon das Ganze ein bisschen aufgewühlt. Und als ich in der Lehre war, habe ich das erste Mal von Stefan gehört und dann hat der mir das erzählt hat, gesagt, ja, ich habe dann da so eine Steinsuppe gegessen. Ich so, okay, geil, da will ich hin. Scheißegal.
Ja.
Und habe ihm dann halt geschrieben, hey, kann ich bei dir arbeiten? Und er hat dann auch gesagt, hey, ich habe gerade im Moment keine Arbeitsstelle frei und ich werde auch niemandem künden, dass jemand anders kommt, auch wenn das Interesse groß ist. Und das habe ich mir schon gedacht, schade für mich, aber die Einstellung mega toll. Also weißt du, so Aufrichtigkeit auch da. Und ich denke, das ist schon ganz wichtig. Und dann irgendwann hat es dann doch geklappt. Und dann war ich 6 Jahre da. Genau.
Ja. Ja.
Also es hat schon sehr gefunkt, so in dem Ding, in dem Stil. Also ich konnte mich da sehr gut adaptieren und einfinden in die Philosophie. Ja.
Und war das dann, du hast jetzt eben vorhin gesagt, es ist dann in dir so dieser Wunsch herangereift, das, was er macht, ein wenig zugänglicher vielleicht zu machen, vielleicht ein wenig verständlicher, auch auf deine Art zu machen. War das dann, nachdem du dort aufgehört hast, unmittelbar klar, dass du zurückgehst nach Lohn, um dort dein eigenes Ding zu machen? Mhm. Weil das ist ja doch eine große Entscheidung, ja, sich mit so einem doch einem großen Projekt sich selbstständig zu machen.
Genau. Also ich habe dann schon, eben der Wunsch in mir ist dann wie immer größer geworden, ich möchte was Eigenes machen und auch mit meinen eigenen Werten noch verknüpfen und vertiefen und wirklich so mein Ding halt zu machen. Hatte dann noch vor, mit meinem besten Freund das zusammen zu machen in Bern. Und das hat dann halt einfach sich in die Länge gezogen und irgendwann habe ich dann gesagt, hey komm, ich mache das jetzt irgendwie ganz anders. Wir haben ja einen Bauernhof in Lohn von meinen Eltern.
Ja.
Und versuch das da einfach mal. Wir sind wirklich ein bisschen in der Pampa, muss man so sagen. Eben wie du gesagt hast, es hat sehr wenig Einwohner. Im Moment sind es 61.
Sind es wirklich 50? Also, okay, 61, ja super. Ja. Ja, ja. Pulsierende Metropole mittlerweile.
Ja. Absolut, es geht ab. Es geht richtig ab hier. Und es war so ein Versuch. Also ich habe da nicht gleich angefangen und gesagt, so, hier bin ich und jetzt geht's los, sondern ich habe dann wie so das erste Jahr mal 2 Wochen Esswahrnehmung gemacht, dann das nächste Jahr 2x4 Wochen und eigentlich immer angepasst an den Leuten, die sich angemeldet haben, also an unsere Gästen. Und so ist es immer mehr gewachsen. Mittlerweile jetzt für dieses Jahr haben wir 3 Esswahrnehmungen, die je 2 Monate laufen.
Okay, ja.
Und wie gesagt, eben 18 Sitzplätze Maximum.
Die je 2 Monate laufen, was heißt das dann?
Die Saison ist eigentlich nicht jeden Tag. Wir haben einen ganzen Tag, an dem wir nur am Vorbereiten sind. Und dann haben wir eigentlich zwischen 3 und 4 Tagen Gäste pro Woche.
Pro Woche, okay. Ja.
Weil, wir könnten jetzt auch 5 Tage machen. Ja, es ist eigentlich viel, ja. Also es ist wirklich schon viel. Es ist schon streng, weil wir haben auch sehr lange Arbeitstage und wir machen jetzt bewusst nicht noch mehr in dieser Zeit, weil ich finde, das gehört dann für mich auch zu dem Bewusstsein. Ich möchte, dass meine Köche immer noch ein bisschen ein Leben nebendran haben, deswegen machen wir jetzt jeden zweiten Sonntag auch zu. Immerhin, weil eben die Leute kommen dann doch eher am Wochenende hier hoch, weil es ein Ausflug ist. Also man muss sich dafür Zeit nehmen. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das mit einbezieht in das ganze Thema, dass man eigentlich ein gutes Klima auch im Team hat. Und das ist halt natürlich auch immer so ein Prozess und und ein großer Aufwand, der sich da so mitschwingt.
Ich finde das super spannend, weil du trotz allem, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, es ist ja doch irgendwie Event-Gastronomie, richtig?
Ja, also, vielleicht schon eher.
Also ich meine, du hast jetzt nicht einfach das Restaurant offen und Walk-in und was wollt ihr essen, sondern wie du vorhin auch gesagt hast, du machst es schon abhängig von den Leuten und von den Reservierungen, nehme ich an, was nicht nur so super ist, dass wenn du viele Leute hast, aber du kannst halt auch kalkulieren und du kannst auch die Leute so einsetzen, dass sie nicht ins Leere arbeiten und absolut, musst jetzt auch keine Servicekräfte oder Köche bezahlen für Tage, an denen dann 2 Leute aufkreuzen. Also ist jetzt einfach auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive in Zeiten dieses horrenden Fachkräftemangels interessant, oder?
Absolut. Also für mich war wie schon klar, also in der Lehre habe ich gesagt, ich werde nie ein Restaurant haben. Warum? Jetzt bin ich selbstständig, aber Restaurant habe ich immer noch keins. Deswegen, ich sage, es ist ein Eventlokal. Ja, wir sagen sogar, wir sind eine Besenbeiz, weil wir also das auch registriert sind. Weil wir haben nicht so, also wir haben wirklich nur saisonmäßig offen und die Saison hängt nicht davon ab, ob es jetzt Winter ist oder Sommer ist oder ob jetzt ein Skigebiet offen hat oder nicht, sondern wir machen unsere Saison selber. Ich bestimme wann, von wann bis wann. Weil ich weiß, aha, ab Ende April sollte das wachsen, was ich auf dem Teller haben will. Und deswegen gibt's die dann. Oder im Herbst haben wir jetzt zum Beispiel dann ab Mitte Oktober bis Ende November oder Mitte Dezember, weil wir einfach vorher im September Zeit benötigen, um alles einzumachen, um zu sammeln, um das Ganze zu konservieren für den Winter.
Und deswegen, ist wieder diese Übergangszeit, wie jetzt März, April, so, ja.
Genau, und so orientieren wir uns eigentlich an unseren Bedürfnissen und die Gäste. Du kannst nur mit Reservation bei uns essen kommen. Also so Walk-ins passiert bei uns auch nicht allzu viel. Und haben wir eigentlich eben, wir sind meistens, sage ich jetzt mal, die meisten Tage sind wir sowieso schon voll, was eben sehr schön ist auch, weil man kann dann wie, wenn du nur 5 Gäste hast, hast du eine andere Stimmung, als wie wenn es 18 sind und man hat dann eigentlich das, die unsere Gäste sind wie in dem gesamten Konzept, in dem Event oder in dem Theater dann wie eingebunden, weil manchmal, wenn wir auf dem Feuerring kochen, kommen sie dann raus, helfen mit oder eben nicht, je nachdem. Es gibt eine Pause zwischendrin. Wir erzählen immer wieder Geschichten. Es gibt Musik dazu. Es gibt Bilder dazu, also wo das Ganze mit einknüpfen. Das ist relativ komplex und am einfachsten ist es, wenn man einfach vorbeikommt, dann weiß man, wie es läuft. Weil das Ganze zu erklären ist schon schwierig, aber ich finde das eben genau auch das Spannende dran.
Ja.
Und eben unsere Gäste kommen alle um 12.30 Uhr und dann geht's gemeinsam los. Und das Interessante und das Schöne ist auch, dass dann eine Gemeinschaft in dem Sinn entsteht für einen Tag. Also die Gäste fangen dann an, miteinander zu reden und sich auszutauschen. Ja. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Dynamik, wo dann auch so eine Art Verbundenheit mit sich bringt. Und ich denke, Essen ist schon etwas, was uns Menschen als Gesellschaft verbindet. Und so kann man das natürlich nochmal sehr schön abholen. Und deswegen ist es auch, wir haben sehr viele Gäste, die haben keine Ahnung von Fine Dining und so. Aber die gönnen sich das, weil es kostet ja auch bei uns dementsprechend halt, hat es seinen Preis, wenn wir 9 Gänge machen und dazu Getränke. Wir sind zu viert für 18 Gäste. Das muss dann irgendwie halt aufgehen.
Was kostet das 9-Gänge-Menü?
Wir haben jetzt für die große Getränkebegleitung sind es 350 Franken. Essen mit der kleinen Getränkebegleitung sind 290. Also es ist nicht...
Ja.
Es geht gerade so auf, sagen wir es mal so, für uns. Aber ich denke, es hat wirklich viele
Also schockiert mich
Gäste.
Jetzt nicht, auch eingedenk der Schweizer Preise, schockiert es mich jetzt nicht. Also,
Absolut. Also ich sage jetzt mal, für Menschen, die sich auskennen mit diesem Food-Segment, für die ist das eigentlich so, ja, easy. Weil wir aber sehr viele Gäste haben, die das nicht so kennen, ist für die schon so, ich leiste mir das jetzt. Mhm. Und ich finde das eigentlich auch sehr schön, weil wir so auch wieder neue Menschen erreichen, die dann auch verstehen, dass Essen nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern halt auch viel mehr sein kann. Mhm. Und die sind natürlich dann mega happy und finden es cool. Das ist natürlich auch schön. Wir haben ganz tolle Gäste, richtig tolle Gäste.
Ja, ja. Sind die Gäste Schweizer oder sind es auch viele Leute aus dem Ausland? Also gibt es da so ein Profil oder kann man das nicht so wirklich sagen?
Das Schöne ist, dass es eigentlich relativ breit gesteckt ist. At the end sind mittlerweile auch sehr viele Leute in unserem Alter, also doch eher jung, sage ich jetzt mal, also schon bald mal die Hälfte, was eigentlich eher ungewöhnlich ist, so eben Fine Dining.
Ja.
Hauptsächlich schon so ein bisschen der urbane Raum in der Schweiz.
Es breitet sich aber langsam dann nach Lohn.
Die pilgern nach Lohn, genau. Und viele übernachten dann auch einen Tag vorher oder nachher, weil es ist immer Mittag. Also wir machen keinen Abendservice. Genau aus dem Grund, weil du hast so eine Fülle in dir drin, du kannst gar nicht schlafen. Also wir hatten früher, ganz am Anfang, haben wir die Esswahrnehmung am Abend gemacht und wir haben dann gemerkt, es wird denen zu viel. Du hast schon einen ganzen Tag erlebt und erlebst dann hier jetzt nochmal so viel, das ist einfach too much.
Deswegen da bist haben wir fix, gesagt, da bist du ab 20 Uhr bist fertig. Fix und foxy. Ja.
Genau, plus du schläfst dann nicht so gut, du hast gegessen, du hast Alkohol getrunken, du fühlst dich nicht wohl am nächsten Tag und das ist für mich auch etwas, wo ich gern mit einbeziehe. Wie fühlt man sich denn am nächsten Tag? Und wenn du dann um 5, 6 Uhr fertig bist, kannst du das alles verarbeiten, man kann drüber reden, man läuft noch dahin, wo man dann schlafen geht und bist dann wirklich so ausgeruht am nächsten Tag. Und ich glaube, das macht schon auch noch was aus, wie dann rückblickend die Wahrnehmung für den Anlass war.
Ja, genau. Ja, ja, ich finde das super cool. Also
So Deutschland, Österreich haben wir jetzt mittlerweile schon auch Gäste, aber noch nicht so viele. Also ich war so, Ende 19 hatten wir vermutlich mehr, also als dann quasi da die Corona-Krise kam. Jetzt ist es langsam, pendelt sich wieder ein bisschen ein, aber wir hatten jetzt schon die letzten Jahre halt viel mehr Schweizer Gäste, logischerweise.
Ja. Aber ich glaube trotzdem, auch die Schweizer Gäste übernachten dann ganz gerne in der Gegend. Mhm. Ist das, übernachten die da in Lohn? Also hast du da auch irgendwie was Eigenes oder läuft das über Kooperationen mit Hotels?
Genau, also was Eigenes haben wir nicht. Wir haben aber ganz tolle Übernachtungsmöglichkeiten, gerade bei uns in der Nähe. Ein paar sind in Lohn, ein paar im Nachbardorf. Da läuft man 20 Minuten perfekt zum ein bisschen ausklingen. Es hat wirklich also im ganzen Tal richtig schöne Übernachtungsmöglichkeiten, auch für, wenn du noch ein bisschen länger bleibst, hat es tolle Gastronomie. Wirklich eigentlich ein tolles, also wenn man bei uns im Schams ist, also unser Tal heißt Schams. Und das Interessante ist, Schams ist eigentlich ein arabisches Wort. Früher hat man viel gesäumert, also Waren vom Süden in den Norden gebracht. Ja. Und Schams heißt eigentlich auf Arabisch Sonnental, weil wir hier sehr viel Sonne haben. Einfach so, dass man sich das besser merken kann. Und hier hat es schon eigentlich für den Amount of People, wo hier wohnen, haben wir echt tolle Gastronomie. Von der Menge her, also es ist wirklich gut abgedeckt.
Ja. Wie ist das eigentlich, ich habe es vorhin kurz angesprochen, so in diesen Zeiten dieses Fachkräftemangels, die Leute zu dir zu bringen, in so einen abgelegenen Ort, funktioniert das auch dadurch, weil es halt Eventgastronomie ist und man extrem gut planen kann oder wie gehst du davor? Hast du Schwierigkeiten gehabt, Leute zu rekrutieren? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum?
Warum? bis jetzt glücklicherweise noch nicht. Eher im Gegenteil. Wir haben immer auch wieder Bewerbungen, die reinkommen, weil ich denke schon, das Konzept ist ein bisschen ist nicht so breit gefächert. Also es gibt 100% mehrere Konzepte, die so funktionieren wie unsere, aber es sind nicht so viele. Und ich glaube, das macht es schon interessant. Und die Möglichkeit eben, wir werden dann im Sommer eine größere Pause machen. Und ich denke, das ist, ich stelle mir einfach vor, wie würde ich es toll finden, wenn ich noch angestellt wäre. Und ich fände es immer mega toll, wenn ich zwar eine strenge Zeit gearbeitet habe, aber dann auch eine längere Zeit am Stück frei hatte, weil es bringt mir ja nichts, wenn du dann quasi keinen Urlaub hast dafür. Also ich arbeite lieber 11 Stunden pro Tag als 8,5 und habe dann dafür jede zweite Woche 3 Tage frei, um die Stunden zu kompensieren oder halt mehr Ferien, mehr Urlaub im Jahr. Und ich denke, das ist schon auch interessant für jetzt mein Team, weil die dann einfach...
Ja, man ist einfach in dem Sinn einfach hier vor Ort und hat nicht dieselben Möglichkeiten wie in der Stadt, logischerweise. hat aber auch nicht dieselbe Ablenkung. Also man kann sich dann auch vielleicht mal in etwas vertiefen. Mhm. Wir sind halt am Abend, nach dem Arbeiten häufig noch, entweder kochen wir zusammen oder eben wir gehen irgendwo gemeinsam wohin oder machen mal einen Ausflug. Aber ich denke, so die Kombination, wenn man dann wirklich komplett frei hat und mal wohin geht, für sich, ja, ist ja halt schon auch wichtig, also dass man da den Austausch hat. Ja. Wir sind jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so weit weg, dass man sagt, hey, du fährst mal 5 Stunden, sondern, ja, also in 2 Stunden bist du in Zürich. Und in 35 Minuten bist du in Chur. Also es ist nicht so, dass man...
Also man ist nicht aus der Welt.
Ja, genau. Ja. Genau. In 10 Minuten bist du auf der Autobahn. Aber trotzdem, man ist halt nicht in der Stadt und so hat man eine andere Aufmerksamkeit.
Ja, ja. Service habt ihr auch oder macht ihr das aus der Küche?
Wir sind zu dritt in der Küche. Ja. Und... eine Front of House, also jemand, der den Wein macht, die alkoholfreien Getränkebegleitung, aber wir machen wie alles gemeinsam. Das heißt, wir bringen die Teller, wir erklären den Gästen, was auf dem Teller ist, wir räumen ab, wir waschen zusammen ab. Also es ist schon dieses Service against Kitchen, das hat mich schon immer gestört. Ich habe das nie begriffen. Das war für mich so, why the hell muss das sein? Und deswegen habe ich das Konzept auch direkt so aufgebaut, dass man eigentlich da gar nicht in diese
Versuchung kommt. Muster
fällt. Weil sonst lernt man das, sage ich jetzt mal, in der Lehre oder man sieht es irgendwo, wo man am Arbeiten ist und das adaptiert man dann halt einfach. Und ich denke, mit dem Konzept, wie wir es hier haben, ist es so verknüpft, dass es gar nicht passieren kann. Und ich denke, das ist mir halt schon auch wichtig. Ich denke, die Gastronomie muss sollte sich da auch schon ein bisschen anpassen, weil die Menschen haben sich verändert. Seit den letzten 100 Jahren ist so viel passiert. Wir können nicht immer noch dieselben Herangehensweisen, wie man ein Team führt und so weiter, aufrechterhalten. Es funktioniert einfach für viele nicht mehr. Es ist nicht stimmig und deswegen verlässt man die Gastronomie auch, oder? Also ich denke, das ist schon ein großes Thema. Klar, der Lohn und die Arbeitszeiten und so weiter, aber ich denke, diese Sozialkompetenz, wo wir enorm hinterherhinken, die hat einen riesigen Einfluss drauf.
Ja, ja. Ist da bei euch nicht vielleicht auch ein bisschen so ein großer Vorteil, dass man so ein ganzheitliches Konzept hat, das nicht nur Kreislaufwirtschaft mit einbezieht, sondern eben auch so diesen kulturellen Aspekt, eben wie du gesagt hast, mit Kunst, mit Musik und so. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, da sitzt man ja wahrscheinlich auch in der Planungsphase alle zusammen und bespricht und tut Brainstormen, wie, was man noch irgendwie einbauen könnte. Mhm. Ist doch irgendwie wahrscheinlich so als Teambuilding-Maßnahme auch nicht so das Verkehrteste, oder?
Genau, also wir machen eigentlich jeden Tag Teambuildings. Und klar gibt es mal Momente, wo man halt, wir haben unten in der Küche auch so eine Tafel mit Stecknadeln, wo man Gefühle und Bedürfnisse hat, wo man sich dann die Stecknadel einsetzen kann, dann weiß ich dann immer, wo steht jeder.
Weißt du, wer wie drauf ist gerade.
Genau, weil ich meine, man hat doch auch eben noch, man hat ein Privatleben, man hat die eigenen Bedürfnisse, jeder ist unterschiedlich. Und wenn du mal keinen Bock hast zu kommunizieren, dann weiß man das dann auch. Und dann ist es auch wie auch in Ordnung. Und ich denke, da ist halt der Austausch mega wichtig, weil wir ein kleines Team sind. Und ich denke, es ist manchmal auch, ich merke jetzt gerade an der Tafel, ich finde die ziemlich witzig, dass man dann selber auch ein bisschen versteht, wieso bin ich denn heute so drauf? Was stehen denn hier für Wörter? Und dann siehst du, ich fühle mich gerade unausgeglichen, weil mein Bedürfnis nach Schlaf nicht ausreichend war, oder?
Ja.
Und dann checkt man selber, ich bin ja gar nicht einfach schlecht drauf oder irgendwas passt mir nicht, ich habe einfach zu wenig gepennt. Das finde ich eigentlich, das ist für mich auch noch so, ich studiere gerne Menschen.
Ja. Das ist nicht so das Schlechteste dann, oder? Wenn man so eine Tafel hat und jeden täglich kurz screenen kann.
Genau, also das ist nicht ein Muss, sondern eben, ja, man kann. Und manchmal ist es dann halt auch eine Woche auf demselben und das ist auch voll okay. Aber spannend ist dann, wenn vor allem die Laune sich wechselt wieder in so einen positiven Schub, dass dann alle zu der Tafel hinrennen und irgendwie was ganz Schönes anpinnen. Also das ist schon interessant. Genau. Aber auch für unsere Gäste finde ich sehr interessant, wie sind sie, wenn sie kommen und wie sind sie, wenn sie gehen. Das ist so spannend mit dem Konzept.
Was ist da, gibt es da so Phänomene, die du schon besonders oft beobachtet hast? Jetzt abgesehen von den Gästen, die die große Weinbegleitung nehmen und vielleicht ein bisschen...
Tipsy sind.
Ja. Das zählt jetzt nicht, weil das ist obvious.
Genau. Also was ich merke, ist schon Gäste, die kommen und schon interessiert sind, aber ein bisschen scheu oder so ein bisschen huch, was kommt jetzt da? Ein bisschen zurückhaltend und schon so nach den ersten 2-3 Gängen so richtig gelöst sind, ankommen und man merkt so richtig, wie man mit den Gästen so in die Tiefe geht. Also man kann dann auch über Sachen reden. Das Schöne ist, wenn bestimmte Geschmäcker erinnern dich einfach an die Jugend zum Beispiel. Jetzt hatten wir im letzten Menü, haben wir ganz zum Schluss, war das Thema Eis und Schnee und dann habe ich halt haben wir einen Schaum hergestellt, den wir dann gefroren haben. Der sieht aus wie Schnee. Und habe ich den Leuten gesagt, hey, ihr habt doch bestimmt auch schon mal Schnee gegessen früher. Heute dürft ihr. Hat einen anderen Geschmack, aber die Haptik ist dieselbe. Und man holt die Leute in so einer Tiefe ab, dass eigentlich dann eine so schöne, tiefe Dankbarkeit da ist von den Gästen. Die sind dann so tiefenentspannt, wie wenn sie aus einem Yoga-Retreat kommen oder so, sage ich jetzt mal. Und das haben wir sehr häufig. Es ist dann manchmal so herzig, wenn wir die Leute verabschieden. So, hey, tschüss, ja, danke, tschüss, schön war die hier. Und die Gäste auch 5-mal, tschüss, es war toll.
Ja.
Dieser Verabschiedungsprozess ist einfach so herzlich.
Ja.
Das ist auch schön für sage ich jetzt mal, mein Team, weil das kennst du ja auch sonst nicht so direkt. Also am wenigsten die Köche.
Genau, sofort
mal Köche. Die kennen ja das nicht.
Ist das Feedback ja oft ein bisschen das Thema, also das Unmittelbare zumindest
von Gästeseite. Und ich denke, auch wenn das vom Service in die Küche geht, it's not the same. Also genau. Die Emotion von der Person direkt, das Gefühl, die Vibes, worüber kommen, die kriegst du ja nicht mit, wenn du das von einer anderen Person hörst. Und das ist hier halt schon sehr, sehr direkt. Und wir haben so eine kleine Küche, die Leute können reingucken und es ist einfach so nahbar und ich glaube, das ist für viele schon schön, weil es ist nicht so, dass diese Kälte, oder wo halt häufig irgendwo auch ist, wenn du, wo ich auch häufig wahrnehme, es ist super professionell, aber halt ohne diese Herzlichkeit.
Ja,
und wenn, dann ist es so ein bisschen vorgegaukelt und ich glaube, das ist halt bei vielen... Einfach gar nicht anders möglich. Aber mir war das wichtig, dass ich das integriere, weil ich möchte die Leute ja von tiefstem Herzen abholen.
Ja. Aber das ist schon spannend auch, weil ich finde, das ist so ein schmaler Grat auch zwischen den Menschen was erzählen, auch so unter dem Motto Esswahrnehmung, ohne dann in so eine etwas belehrend steife Pädagogik hineinzurutschen.
Ja.
Wie hast du diesen schmalen Grat gefunden? Also hast du den von Anfang an irgendwie schon so ein bisschen draußen gehabt oder hast du dich da lange hineintüfteln und vorarbeiten müssen? Weil man muss den Ton treffen, es muss die Atmosphäre passen und da muss, glaube ich, viel passieren, dass die Leute sich nicht dann völlig irgendwie da so durch durchpädagogisiert vorkommen. Ja,
das ist doch ein bisschen, wie sagt man dem so schön? Wenn es so ein bisschen bevormundend wirkt, ja.
Also
es gibt irgendwie so ein Wort dafür. Was war das nochmal? So, die Kirche macht das auch noch gern. Das muss man
das Predigen. Das Predigen.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Oder halt so, du musst jetzt aber so.
Ja,
nee, das ist für mich, ich bin da sehr liberal. Also ich finde, jeder soll, wie er möchte. Und sie sind, ich finde es am schönsten, wenn jede Person für sich selber die Verantwortung übernimmt. Und ich bin ganz schlecht darin, irgendjemandem etwas vorzuschreiben. Mhm. Ist mir manchmal auch ein bisschen im Weg, weil ich da vielleicht zu offen bin. Ja. Ich glaube, viele Leute sind gar nicht so gut darin, effektiv Verantwortung zu übernehmen, weil man vergisst, wenn man frei entscheiden darf, musst du Verantwortung übernehmen für das, was du tust, oder? Und ich denke, da hat man ab und zu mal den Faden verloren, weil frei sein ist nicht einfach. Nein. Also du musst, wenn du die Wahl hast zu entscheiden, dann bist du einfach immer in der Verantwortung. Und zwar nicht einfach dir gegenüber, sondern allem um dich herum, seien es jetzt andere Menschen, ist es die Natur, sind es Tiere, es ist absolut egal, um was es geht, aber du hast da...
Bestes Beispiel ist die Selbstständigkeit, oder auch? Also man hat die unternehmerische Freiheit, aber ja, auch einen Haufen Verantwortung, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch gegenüber den Finanzämtern und was weiß ich.
Ja, genau. Das ist nicht ganz einfach. Und ich glaube dort, ich möchte den Leuten auch nichts vorschreiben, sondern ich möchte ihnen zeigen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Und wir reden nie darüber, dass jetzt wir gesund kochen oder wir nachhaltig kochen oder wir ethisch besser sind, weil das muss jeder, das darf jeder selber entscheiden. Mhm. Ich zeige einfach einen Weg, wie ich das Gefühl habe, es ist für mich ehrlich, es ist für mich aufrichtig und ich möchte gern, dass sich jeder um mich herum eigentlich wohlfühlen kann, Platz hat und auch die Möglichkeit, sagen wir jetzt mal, wenn wir ins kleinste Detail gehen, wie zum Beispiel Tiere oder Pflanzen oder so, dass eigentlich dass die Synergie miteinander zu leben da ist. Und das ist eigentlich das, was wir den Leuten mitgeben möchten. Und sie haben die Wahl, das mitzunehmen oder sie können es auch hier lassen. Also das ist nicht an mir, irgendjemandem da was vorzuschreiben.
Ja.
Und ich möchte den Gästen oder auch meinem Team zeigen, dass das eigentlich mit einer gewissen Lockerheit auch geht. Also es ist nicht so, ja, ich muss jetzt auf Avocados verzichten und ich muss jetzt auf das verzichten und das verzichten und, sondern dass es, in meiner Freizeit trinke ich auch gerne Kaffee, also so ist es überhaupt nicht. Aber ich möchte zeigen, dass man auch andere Möglichkeiten hat.
Ja, aber eben, und das ist dann vielleicht der Trick dabei, du möchtest es zeigen, ohne jetzt vor dem Gast mit dem erhobenen Zeigefinger zu stehen und sagen, schau mal, bei mir gibt's kein Kaffee, weil alle anderen sind Arschlöcher und beuten die dritte Welt aus und trinken ihren Kaffee, bei uns nicht. Ja. Stattdessen kann ich mir das dann vielleicht so vorstellen, stattdessen erzählst du dann, was du jetzt statt eines Kaffees servierst, wie das, was nicht angebaut wird, produziert wird, was da der Zugang ist.
Genau, also es ist eigentlich mehr eine Wissenserweiterung als ein Vorschreiben. Und das, denke ich, ist für viele ja auch viel schöner und viel spannender, weil du kannst dann mitnehmen, was für dich interessant ist. Ob es jetzt, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt mal kurz beim Thema Kaffee bleiben, das ist, glaube ich, so auch für bei uns ein bisschen das Schwierigste, weil man ist sich das so gewöhnt, am Schluss einen Kaffee zu trinken.
Ja.
Wir erklären den Gästen dann manchmal auch, hey, wenn du jetzt einen Kaffee trinkst, auf die feinen Geschmäcker, die du am Schluss hattest, dann ist irgendwie die ganze Experience wie so am Arsch. Deswegen, wir haben für euch einen Kräutertee, der passt zu unserem Abschlussjelly, wo wir jetzt haben. Es ist sehr schön, sehr gut für deinen Magen, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Fenchelsamen-Tee hast oder so, dass eigentlich das Gesamtkonzept auch wieder stimmt, dass du dich wohlfühlst at the end, oder? Oder halt auch, sage ich jetzt mal, bei den Getränken sind wir auch immer mal wieder ein bisschen von der Norm entfernt. Also bei uns gibt es nicht einfach, weil es ein Hauptgang ist, jetzt ein Rotwein. Manchmal gibt es halt auch was anderes, wie zum Beispiel ein Schaumwein oder halt ein Cocktail, wo dazu passt. Und ich denke, das ist halt schon auch... du wachst wie ein bisschen auf, weil du aus deiner Norm quasi rausgehoben wirst, aber nicht zu extrem.
Ja.
Und ich denke, für mich ist schon, also ich fände es anmaßend, wenn ich mich darüber stellen würde und sagen würde, hey, ihr müsst jetzt das aber so machen. Also ich finde, ich habe dazu auch überhaupt kein Recht. Ich als Person.
Ja. Gibt's Gäste oder hast du gewisse Dinge, beobachtet, die im Rahmen dieser Experience bei den Gästen besonders gut ankommt, oder vielleicht auch Dinge, mit denen du aufgehört hast, wo du sagst, da ist der Funke nicht übergesprungen oder das hat einfach nicht funktioniert oder ich weiß nicht, oder das hat die Gäste verstört oder verärgert oder das Feedback war scheiße?
Also scheiß Feedback zum Glück hatten wir so noch nicht, ja. Aber ich glaube schon so ein bisschen so, was jetzt? Ich glaube, am extremsten war es, als wir nur weiße, also helle Weine im Menü hatten. Das war ein bisschen schwierig. Mhm. Also gar kein Rotwein ist dann irgendwie doch, das war aber auch schon vor fünf Jahre. Ja. Und das war dann vielleicht ein bisschen zu mutig. Aber
spannend, dass du das erzählst, nur ganz kurz, dass ich ganz kurz einhake. Ein guter Freund von mir war über ein Jahr in Zürich, also erstes Mal Schweiz, in der Gastronomie gearbeitet, nachdem er hauptsächlich in Österreich war, und hat gesagt, dass was ihm aufgefallen ist, dass die Gäste in der Schweiz sehr, sehr viel Rotwein trinken.
Mega viel, ja. I don't know why.
Ja, also viel mehr als in Österreich und auch viel mehr als in den anderen Ländern, in denen er bisher gearbeitet hat. Mhm. Mir ist das so noch nie so explizit aufgefallen, aber ich habe das eben seither, das habe ich mir gemerkt, und es ist jetzt gerade interessant, dass du da eben eigentlich in die ähnliche Richtung argumentierst. Ja? Ja.
Das ist, weil wir so italiennahe sind, keine Ahnung.
Ja, möglich, ja.
Aber das ist schon, es ist schon so. Also es ist auch jetzt gerade in der Region hier, wir sind ja sehr nah von der Bündner Herrschaft. Mhm. Und wenn wir gar keinen Bündner Herrschaftler dabei haben, dann, wieso denn nicht? Mhm. Hat halt einfach diesmal nicht gepasst. Ja. Und man muss den Leuten schon, also man darf ihnen auch viel erklären und sie hören einem ja auch aufmerksam zu. Also das ist schon schön. Mhm. Was wir jetzt diesen Winter hatten, war, wir haben ja das Texturen der Alpen, und das ist so ein tiefes Thema, wo es eigentlich um Texturen geht, bevor Tiere auf diesem Erdkügeli, auf diesem Erdball rumgeschwirrt sind, noch lange vor uns. Mhm. Und deswegen war das Menü auch vegetarisch. Das haben wir aber nirgends kommuniziert. Es ist dann einfach so.
Ja, ja.
Und da gab es jetzt sehr viele Leute, die gesagt haben, ihr habt ja gar kein Fleisch drauf, kommt da noch was oder nicht? Und ich so, finde ich es nicht gut. Und sie so, hey, ehrlich gesagt, ich mag Fleisch, ich esse gern Fleisch, aber es war super, es hat nichts gefehlt und ich bin total happy. Und das war für mich eine sehr, sehr spannende Zeit, jetzt auch ein bisschen herauszufinden, wie dann die Gesellschaft im Moment so ein bisschen unterwegs ist, oder? Also ich habe... Natürlich gab es auch ein paar, wo gesagt haben, ja, ich hätte jetzt hier schon gern ein Stück Fleisch gehabt und so. Aber wenn man ihnen das erklärt und sagt, aus dem und dem Grund haben wir das jetzt nicht auf dem Menü, ist das Verständnis enorm groß. Und dann ist es auch wieder so, aha, ihr habt euch Gedanken dazu gemacht, warum? Und es ging gar nicht um den Punkt, man darf kein Fleisch essen, sondern um ganz was anderes. Aber doch aufzuzeigen, dass es spannend sein kann ohne, das ist dann halt so die Spielerei und das, was es dann auch ein bisschen spannender macht.
Aber man muss es offenbar trotzdem kurz ansprechen.
Okay. Naja, es ist schon pro Tag so ein Tisch, im Durchschnitt schon ein Tisch, mindestens. Ja.
Bei dem
ich glaube, viele haben sich die Gedanken gemacht und haben halt nichts dazu gesagt. Was auch immer ein bisschen schwierig ist, aber da lassen wir den Leuten auch ein bisschen den Freiraum, ist in Reihen. Mhm. Wir hatten letztes Jahr Zunge auf dem Menü, was ja nicht so schlimm ist, aber doch halt schon so, Und da hatten wir das Thema, wer war denn da? Der Zizek, ein Philosoph.
Ja.
Und dann haben wir das dann halt auch so ausgeweitet und gesagt, hey, über Essen kann man auch wunderbar philosophieren und wir geben euch jetzt mal schnell einen Anreiz zu philosophieren, und zwar Zunge. Und dann halt sowieso die ersten Inputs gegeben, so, isst man Zunge heutzutage noch oder eben wieder? Wie schmeckt mir das? Hat man das früher gegessen und wie hat man es gegessen? Ja. Ist das heute anders als sonst schon? Und dann fangen die Leute auch miteinander an zu reden,
Wie sie denn das so sehen.
Und das ist mega, mega spannend.
Ja. Und Slavoj Žižek war wirklich dort essen, oder?
Nee, aber wir haben ihn als Aufhänger genommen.
Ja, super. Ja,
genau,
super.
Weil halt quasi wir hatten dann, was war nochmal das Thema? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall halt einfach auch, die Literatur im alpinen Raum. Das war richtig cool. Und da war halt der Žižek aus Slowenien mit integriert. Und dann sind wir halt dann so gereist durch den ganzen alpinen Raum. Am Schluss waren wir beim Dessert bei Patrick Süskind, das Parfüm.
Ja.
Und da haben wir halt die Hauptzutat, den Schlüsselmoment im Buch genommen, nämlich wo die Frau die Mirabellen schneidet. Und die Mirabellen, da haben wir dann einen Knödel draus gemacht und den Leuten halt erzählt, hier habt ihr verschiedene Geschmäcker und Gerüche in der Mitte vom Teller, vom Tisch, und ihr könnt selber euer Parfüm noch zusammenstellen.
Ah, okay.
Weil jeder hat einen anderen Taste. Das heißt, jeder mag was anderes, und dann, boah, die Leute waren einfach am Ausprobieren und am Gucken, was passiert denn da, was ist, wenn das da noch dazu kommt. Mhm. Und so redest du halt einfach später oder am Abend auch noch drüber. Und das ist eigentlich, finde ich, für mich persönlich auch sehr spannend.
Ja.
Wir haben manchmal auch Gäste, die sagen, ja, vor 5 Jahren haben wir hier da deine Hafenkohleglasse gegessen mit Spargel, und das war ja voll crazy.
Ja.
Aber ich weiß es immer noch. Das finde ich cool.
Nachhaltig im besten Sinne, weil es halt nachhalt.
Genau, es halt nach.
Ja,
das Wort finde ich ganz schwierig, und wir benutzen es auch grundsätzlich nicht, weil es ist so verwaschen.
Hm.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Weich und rosa gewaschen.
Ja, absolut. Wie die Vorstellung, wie es bei uns so läuft, dass auch alles weich und rosa ist. Dabei ist es super streng.
Ja.
Aber ich denke eben, das Wort ist für uns wie so, wir benutzen es eigentlich gar nicht, weil ich finde, uns eben, wir möchten einfach ein Bewusstsein aufbauen und Ehrlichkeit reinbringen. Und ich glaube, das ist für uns eigentlich so viel das Gesamtkonzept. Ja,
ja super. Also das sind ja sind eigentlich auch ganz schöne und stimmige Abschlussworte. Liebe Rebecca, ich danke dir echt ganz, ganz herzlich, dass du dir jetzt über eine Stunde Zeit genommen hast. Ich finde das jetzt wirklich spannend auch, weil wir gesagt haben, es ist so schwierig, sich ein bisschen was vorzustellen zu Beginn des Gesprächs.
Mhm,
und ich finde jetzt im Laufe dieser einen Stunde kriegt man zumindest ein wenig so ein Gespür dafür, was einen bei euch, ich sage jetzt nicht erwartet, aber erwarten könnte.
Genau.
Ja. Aber man braucht doch eine Stunde, um...
Ja.
Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so, so spannend und auch so zukunftsträchtig, weil es auf diesen ganzheitlichen Weg einschlägt, der noch dazu mit Kreislaufwirtschaft verbunden ist.
Mhm.
Also ganzheitlich im allergrößten Sinne eigentlich, gell?
Mhm.
Also im mehrdimensionalsten Sinne, den man sich vorstellen kann.
Ah, das klingt sehr gut.
Ja, was noch besser klingt, ist, dass du eben, wie gesagt, auf der Rolling Pin Convention sein wirst und dort zeigen wirst, was so aufgetischt wird bei euch, aber auch das Konzept noch einmal näher bringen wirst. Also ich glaube, das wird sicher eines der absoluten Highlights werden, weil es einfach trotzdem noch immer was anderes ist, was die meisten machen. Und ich glaube, ein super Rahmen, um auch da mit ein bisschen mehr Zeit den Leuten das gut anzuteasern. Also noch einmal eine dringende Empfehlung, zur Rolling Pin Convention zu kommen, um da jetzt mal wirklich über den Tellerrand zu blicken und nicht so wie sonst, wo das eher dann ein bisschen ein leeres Gerede ist.
Dankeschön. Jetzt bin ich gerade ein bisschen nervöser geworden, wenn ich mir so vorstelle.
Ja, ja, ja.
Aber ich freue mich sehr drauf und ich denke, es ist schwierig, auswärts zu zeigen, wie dann das wirklich effektiv ist.
Mhm.
Und gell, für mich ist es mein Leben. Also ich lebe hier drin und ich vergesse es häufig, genauer zu erklären, wie es funktioniert, weil es für mich so selbstverständlich ist.
Ja, ja.
Aber wir werden unser Bestes geben und wir nehmen auch ein bisschen was mit zum Degustieren für quasi den Geschmack der Alpen.
Ja.
Und also ich freue mich drauf und ich finde es auch mega toll, dass wir da sein dürfen.
Ja, super. dann freuen wir uns auf den 22. und 23. Mai in Graz. Weißt du gerade auswendig, ob du am 22. oder am 23.
Ich bin am 22.
Am 22.
Ja. Ich glaube, so kurz vor Mittag oder ja. Ja, irgendwo da. Ich muss, ja. Wenn ich so Sachen habe, dann muss ich mir das immer so
ja.
ein bisschen zuerst noch ein bisschen, ich halte es ein bisschen fern, dass es nicht
du hast,
zu nahe kommt. Ja, aber
du hast ja noch 4 Wochen Zeit. Bisschen Zeit hast
also
noch.
Der Vortrag steht schon.
Ja.
Aber sonst hole ich mir so wenig Infos wie nötig, dass ich sehr frei und unbefangen dann dastehen kann. Und ich erfahre dann lieber später, was noch alles rundherum ist, wer alles da ist und ja. so. Das finde ich dann, dann bin ich ein bisschen gelöster. Dann habe ich alles gesagt. Und dann kommt es auch ein bisschen, ja, ein bisschen freier rüber, genau.
Das klingt nach einer super Strategie. Ich glaube, ich würde es ähnlich machen.
Ja, super.
Okidok, dann.
Hey, vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Liebe Grüße nach Lohn aus Graz aus, also von Alpen, von Voralpen in die Alpen, genau. Ja, und in diesem Sinne bis zum 22. Mai in Graz. Alles Liebe.
Ich freue mich drauf.
Und
ganz einen schönen Tag noch.
An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.